Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch die Bibel. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
In der Zeit, als man noch mit Segelschiffen die Ozeane der Welt überquerte, gab es viele Gefahren, die auf den Meeren lauerten. Eine dieser Gefahren war Windstille. Man würde es gar nicht annehmen. Aber ohne Wind kommt man nicht vorwärts. Ohne Wind kann man nicht manövrieren. Und diese Gefahr bedrohte auch Hudson Taylor. Am 19. September 1853 ging er an Bord des Segelschiffes Dumfries, es war ein Dreimaster, um nach China zu reisen, dem Ort, wo er als Missionar den größten Teil seines Lebens dienen sollte. Nun, 5 Monate lang dauerte die Überfahrt und nach 5 Monaten legte das Schiff Anker in dem Hafen von Shanghai. Aber unterwegs hatten sie so einige Gefahren und eine davon war eine Windstille. Sie trieben auf eine Inselgruppe zu, die von Kannibalen bewohnt wurde. Es wehte kein Lüftchen, sie konnten nicht steuern, sie konnten nicht manövrieren. Und langsam graute es ihnen vor dem Empfang, der ihnen an dieser Inselgruppe bevorstehen würde. Schlussendlich kam der Kapitän zu Hudson Taylor und sagte: Sie glauben ja, dass ihr Gott Gebete erhört. Rufen Sie ihn an. Wenn ihr Gebet nicht hilft, sind wir verloren. Ich will beten, antwortete Hudson Taylor. Doch nur unter der Bedingung, dass Sie alle Segel setzen lassen, um den Wind aufzufangen, den Gott senden wird. Nun, der Kapitän war ungläubig. Und er fürchtete sich, dass er sich vor seiner Mannschaft lächerlich machen würde, wenn er die Segel bei völliger Windstille hissen würde. Und so gab er nicht nach. Aber schlussendlich, die Insel, die kam immer näher, gab er nach. Hudson Taylor, er zog sich in seine Kajüte zurück und legte dem Herrn die gemeinsame Not vor. Und während er noch betete, klopfte es an seiner Tür. Der Kapitän stand draußen und rief: Beten Sie immer noch um Wind? Sie können aufhören. Wir haben mehr, als wir brauchen. Mit dem Wind in den Segeln konnten sie manövrieren. Der Wind in den Segeln brachte das Schiff vorwärts. Nun, wir können nachvollziehen, wie wichtig Wind in den Segeln ist, oder? Vor allem, wenn kein Wind da ist. Wir werden uns heute einen Text in 1. Thessalonicher 5, von Vers 11 bis 24 anschauen. Und in diesem Text wird deutlich, dass Ermutigung genauso notwendig ist wie Wind für die Segel. Warum brauchst du Ermutigung? Warum braucht dein Ehepartner Ermutigung? Deine Familie? Warum brauchen wir als Gemeinde, deine Schwester und dein Bruder, die neben dir sitzen und dienen in der Gemeinde, warum brauchen sie Ermutigung? Und die Antwort ist einfach: weil die Arbeit schwer ist, weil die Last groß ist, weil die Hände schwer werden und die Knie müde werden. Und solange wir auf den Meeren dieser Welt herumschippern und solange wir noch nicht im Hafen der Ewigkeit eingegangen sind, brauchen wir Wind in den Segeln, um voranzukommen, um manövrieren zu können. Nun, ich möchte euch bitten, 1. Thessalonicher Kapitel 5 aufzuschlagen und wir werden heute von den Versen 11 bis 24 durchgehen. Und dieser Text, er wird dir helfen zu verstehen, was biblische Ermutigung ist. Dieser Text, er wird dir helfen zu verstehen, wie du andere ermutigst, und wie du selbst ermutigt wirst. Und wenn du das tust, was der Text sagt, dann wirst du deinen Bruder und deine Schwester für ihre Aufgabe, für ihre Herausforderung beflügeln. Du wirst dich stärken in der Nachfolge. Du wirst dich stärken im Dienst, den sie zum Großteil an dir tun. Gleichzeitig wirst du feststellen, während du andere ermutigst, wirst du selbst ermutigt. Nun, Apostelgeschichte 17 beschreibt uns ein wenig den großen Kontext, wie die Gemeinde in Thessalonich entstanden ist, und zwar in sehr kurzer Zeit. Paulus, er predigte an drei Sabbaten in der Synagoge, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus, der Messias, tatsächlich sterben und auferstehen musste. Ja, das war den Juden überhaupt nicht vor Augen. Und dann heißt es, dass etliche glaubten und die anderen, sie weigerten sich zu glauben. Und die, die sich weigerten zu glauben, sie versammelten den ganzen Straßenpöbel und sie zettelten einen Aufruhr an, der die ganze Stadt in Verwirrung brachte. Es wurde sehr schlimm, sodass die Jünger in derselben Nacht Paulus und Silas und vermutlich auch Timotheus weiterschickten nach Beröa. Schnell weg, weil es sah so aus, als würden sie ihnen bald ans Leder gehen. Nun von Beröa, dort predigt Paulus auch, und dann von Beröa geht Paulus weiter und macht einen Abstecher in Athen, ebenfalls Apostelgeschichte 17, das Ende. Und dann kommen Silas und Timotheus nach Athen, und Paulus, er verzichtet auf die Begleitung, obwohl er es sehr notwendig hatte. Und Paulus, Silas und Timotheus, sie schreiben dort in Athen diesen ersten Thessalonicher Brief und sie schicken Timotheus wieder zurück nach Thessalonich. Und in 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 2 und 3, da nennt Paulus den Grund, warum sie diesen Brief schreiben und warum sie Timotheus zurückschicken. Nämlich er sagt, damit er, Timotheus, euch stärke und euch tröste oder ermutige in eurem Glauben, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Nun, das macht deutlich, warum brauchen wir Ermutigung? Warum brauchst du Ermutigung? Warum braucht dein Bruder und deine Schwester neben dir Ermutigung? Weil die Arbeit schwer ist, die Last ist groß und die Segel, die können müde und schlaff werden. Und in den Versen, die wir uns heute anschauen, Vers 11 bis 24, da ermutigt Paulus die Gemeinde in Ephesus, einander zu ermutigen. Das ist spannend. Paulus ermutigt ihr euch einander. Aber das Faszinierende ist, dass Paulus mit dem Brief, mit dem ganzen Thessalonicher Brief, genau dasselbe tut. Er ermutigt die Thessalonicher. Durch diesen Brief, den er schreibt, will er den Thessalonichern, nun, man könnte sagen, Wind in die Segel blasen. Und alle Prinzipien, die wir später sehen, die setzt er selbst um in diesem Brief, wie er sie ermutigt. Die Thessalonicher, sie lebten in der Erwartung, in der nahen Erwartung der Wiederkunft, dass Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Und in der Zwischenzeit, in diesen wenigen Wochen und Monaten, sind schon einige Geschwister gestorben. Und irgendwie hat sie das ein bisschen verunsichert. Und sie dachten, warte, wir gehen ein in das Reich, Christus kommt wieder. Aber Paulus, er ermutigt sie, indem er sie belehrt und sagt, hey, die Entrückung, sie steht bevor. Kapitel 4, Vers 18, ja. Da lehrt er sie über die Entrückung und dann sagt er am Ende, ermutigt nun und tröstet einander mit diesen Worten. Das heißt, deine ganze Absicht ist, die Thessalonicher zu ermutigen, sie zu trösten. Und dann geht Paulus über ins Kapitel 5 und dort ermutigt er sie, indem er ihnen aufzeigt, dass die Zeiten und die Zeitpunkte, die Gott festgelegt hat, dass niemand sie kennt. Ja, der Tag des Herrn, so wie er im Alten Testament angekündigt ist, die große Drangsal, sie wird kommen. Aber Paulus sagt, wir kennen den Zeitpunkt noch nicht. Und er tröstet sie und sagt, hey, ihr Thessalonicher, ihr sollt wissen, Gott hat uns Gläubige nicht für diesen Tag des Zornes bestimmt, sondern ihr seid Kinder des Tages. Ihr seid Kinder des Lichts. Ihr gehört nicht mehr der Finsternis an. Und so ermutigt Paulus die Thessalonicher, indem er ihnen das große Bild aufmalt. Nun, und dann kommt Vers 11. Nun, schaut euch Vers 11 an. Und Paulus beginnt und sagt, darum ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Dieser Vers 11, man könnte sagen, er ist in gewisser Weise so ein Scharniervers. Dieser Vers, er verbindet den vorigen Abschnitt, alles was Paulus bis jetzt gesagt hat, mit dem nächsten Abschnitt. Dieser Vers, er bezieht sich auf das Vorherige und er fasst gleichzeitig zusammen, was kommen wird. Und lasst uns den Vers noch einmal lesen. Ihr habt gesehen, ich habe diesmal, ja, doch nicht, du hast das geändert. Ich habe bewusst aus der Elberfelder, der CSV zitiert. Und zwar heißt es dort, deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Ich habe diesmal bewusst, den Grund nenne ich später, warum ich hier ein bisschen abweiche von der üblichen Schlachter, die wir sonst nutzen. Nun, Paulus, er will, dass wir Ermutigung richtig verstehen. Und das griechische Wort hier, das für ermuntert, das die CSV mit ermuntert wiedergibt, ist das griechische Wort parakaleo. Nun, ich bin sicher, die meisten von euch sind schon über dieses Wort gestolpert. Es wird 111 Mal im Neuen Testament verwendet. Meistens wird es übersetzt mit wir bitten oder wir trösten oder ermahnen oder ermutigen. Und es bedeutet eigentlich, jemanden zu rufen oder herbeizurufen, jemanden einzuladen. Ich lade dich ein, etwas zu tun oder zu mir zu kommen. Jemanden zu bitten. Aber es kann an Intensität auch zunehmen, so sehr, dass man jemanden schon drängt, etwas zu tun. In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, da wird das Wort parakaleo 134 Mal verwendet und in ungefähr 85% immer als trösten übersetzt. 1. Mose 37 zum Beispiel, als Jakob sein Sohn, nun, man könnte sagen, in Anführungszeichen zerrissen wurde. Wir wissen, Josef ist nicht zerrissen worden, aber er dachte, sein Sohn ist tot und dann heißt es, dass alle seine Kinder kamen, um ihn zu parakaleo, zu trösten. Aber er wollte sich nicht trösten lassen. Oder 2. König 12, David tröstet, dasselbe Wort, parakaleo, er tröstet seine Frau Bathseba über den Tod des ersten Kindes. Oder Hiob, er sagt, wenn ich denke, mein Bett wird mich trösten, dann tut es das nicht. Ja, oder Psalm 119, lass doch deine Gnade mein Trost, mein parakaleo sein. Und sehr deutlich wird es dann, dieses Wort in den Propheten, sehr bekannt, Jesaja 40, Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Ja, parakaleo. Nun, ist es deswegen verwunderlich, dass der Messias auch von Simeon in Lukas 2 als der Trost Israels bezeichnet wird? Der parakaleo Israels, weil er ist derjenige, der Trost bringt. Im Neuen Testament sehen wir, dass der Heilige Geist als Tröster, als Paraklet bezeichnet wird. Wir finden sogar eine Person, nämlich Barnabas, der den Spitznamen Sohn des Trostes, dasselbe Wort, erhält. Und hier in diesem Abschnitt, in diesem Vers, fordert Paulus jeden Gläubigen, dich und mich, auf, dass jeder von uns ein Ermutiger wird für seinen Bruder und für seine Schwester. Wörtlich steht da, ermutigt einer den anderen. Nun, es ist notwendig, dass wir das Wort ermutigen, parakaleo, richtig verstehen. Und die Schwierigkeit beginnt schon in der Übersetzung, habt ihr festgestellt, ja? Nun, wie soll es übersetzt werden? Soll es als ermutigen übersetzt werden oder soll es als ermahnen übersetzt werden, so wie es die Schlachter an dieser Stelle hier tut? Und das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Nun, in unserem Denken sind die beiden Aspekte sogar gegensätzlich. Ja, entweder ich ermutige jemanden oder ich ermahne jemanden. Ja, das sind Dinge, die sich widersprechen. Wie kann das Wort diese beiden so gegensätzliche Konzepte meinen? Nun, das Problem ist, dass wir meistens ermahnen sehr negativ verstehen. Nicht wahr? Wenn wir von ermahnen sprechen, wie verstehen wir es? Nun, wir verstehen meistens eine Rüge darunter, oder? Jemand korrigieren, zurechtweisen, tadeln. Ja, man hat etwas falsch gemacht und nun kommt eine Klatsche, ja, eine Ohrfeige und hey, die soll dich wieder gerade biegen. Aber das ist nicht das, was die Bibel damit meint. Ja, ermahnen kann auch, wenn es konstant geschieht, in eine Nörgelhaftigkeit hineinrutschen. Und dieses Ermahnen frustriert. Solches Ermahnen, es lähmt. Solches Ermahnen, es nimmt den Wind aus den Segeln weg, anstatt dass es Wind in die Segel bringt. Die Schlachter übersetzt Parakaleo meist mit Ermahnen, obwohl die Absicht nicht immer negativ ist. Nun, ein Beispiel in Kapitel 4, Vers 10, da schreibt Paulus den Thessalonichern und er sagt, hey, ihr Thessalonicher, ihr liebt einander und ihr macht es bereits schon. Toll, großartig. Und darum bitten wir euch, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Nun, Schlachter, ich weiß nicht warum, aber er übersetzt hier, wir ermahnen euch. Ja. Und im Sinne von, hey, ihr seid schon so gut, ihr tut das und nun ermahnen wir euch. Nein, es passt nicht, ja, quasi, weil sie laufen ja schon gut. Sie müssen nicht korrigiert werden, sondern sie müssen ermutigt werden, das, was schon gut läuft, weiter zu tun. Und ich denke, vielleicht liegt diese depressive Stimmung im gegenseitigen Ermutigen daran, dass wir ermahnen immer mit einer Klatsche, immer mit einem Tadel, immer mit einer Rüge verstehen. Ja, das Wort Parakaleo, es kann korrigieren, bedeuten, zurechtbringen. Aber selbst wenn das getan wird, dann ist die Art und Weise, dass man Wind in die Segel bringt und aufbaut und ermutigt und nicht, dass man den anderen frustriert und den Wind aus den Segeln nimmt. Das heißt, selbst wenn du ermahnst und wenn du mit deinen Kindern ermahnend reden musst, nun, dann liegt es an dir, ob es niederschmetternd ist oder ob es aufbauend ist. Stauchst du sie zusammen, dass sie sprichwörtlich die Flügel hängen lassen? Hältst du ihnen eine Standpauke, eine Moralpredigt? Stutzt du ihre Flügel, nimmst den Wind aus den Segeln? Oder ermutigst du es selbst, die Korrektur aufbauend? Ja, vielleicht deine Faulheit hat zu diesem Desaster geführt, keine Ahnung, was es ist, eine schlechte Note oder irgendetwas. Und so, es ging so richtig in die Hose. Aber, und das sagst du auch, aber du willst helfen, das nächste Mal die Situation besser zu meistern. Und nicht nur tadeln und rügen, ohne zu helfen. Gleichzeitig kann man auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Und manche meinen, ermutigen bedeutet, deine Kinder ausschließlich zu loben und zu bestärken, egal wie stark daneben sie sich verhalten. Nein, das ist ebenfalls nicht, was das Wort meint. Ermutigung braucht einen Kompass. In welche Richtung ermutigen wir? In welche Richtung sollen wir jemanden bestärken? Immer in Richtung Norden. Immer in Richtung Nachfolge. Immer in Richtung Jünger Jesu machen. Das heißt, auf der einen Seite willst du weder frustrieren, weil du immer nur kritisierst, aber gleichzeitig willst du auch nicht ein Menschengefälligkeit praktizieren, wo du immer nur das sagst, was andere hören wollen, was anderen schmeichelt, dass andere sich gut fühlen, vielleicht sogar, wenn sie nicht sich gut fühlen sollten. Paulus gebraucht hier diese zwei Worte, wie Synonyme. Schaut euch mal in Vers 11 hinein. Er sagt, darum ermuntert einander und erbaut einander, wie ihr es auch tut. Das Wort erbauen hier, er gebraucht ermuntern oder ermutigen und erbauen, als sie erklären sich gegenseitig. Ja, erbauen bedeutet tatsächlich etwas aufzubauen, etwas zu errichten. Und wenn es metaphorisch gebraucht wird, nun, dann bedeutet es zu kräftigen, zu stärken, jemanden weiterzubringen, im Glauben aufzubauen und zu festigen. Ja, Paulus gebraucht, oder Lukas gebraucht dieses Wort zweimal in der Apostelgeschichte. Ja, einmal für den Heiligen Geist. Die Gläubigen wurden durch den Beistand des Heiligen Geistes erbaut, ja, oder gefestigt. Und dann einmal sagt Paulus es den Ältesten in Ephesus, in Apostelgeschichte 20, als er sich verabschiedet von ihnen am Strand von Milet und er ihnen sagt, dass sie ihn nicht mehr sehen werden. Da sagt er, nun Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen. Hier sehen wir die Kompassnadel, in welche Richtung das Aufbauen geht. Und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Das heißt, man könnte sagen, Ermutigung ist in gewisser Weise wie geistlicher Muskelaufbau. Ja, du stärkst die Muskeln deiner Geschwister. Du festigst deine Geschwister für ihren Dienst, für ihre Aufgaben, für ihre Herausforderungen des Alltags, für ihre Nachfolge. Und Ermutigung bringt Wind in die Segeln und nimmt den Wind nicht aus den Segeln. Und selbst wenn es korrigierend sein muss, dann ist es nicht frustrierend und nicht entmutigend, sondern ermutigend. Nun, vielleicht denkst du, okay, ja, aber ich gehöre nicht zu denen, ich gehöre eher zu denen, bei denen das Glas immer halb leer ist, ja. Nun, nein, Ermutigung hat nichts damit zu tun, ob du eher pessimistisch oder eher optimistisch bist, ob das Glas bei dir halb voll oder halb leer ist. Du kannst dich auch nicht herausreden und kannst sagen, okay, ich bin eigentlich mehr der Kritiker, immer zu meckern oder zu sagen, oh, ich bin so schlecht im Ermutigen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nein, Paulus, er sagt hier, das ist ein Befehl an jeden Gläubigen. Du musst ein Ermutiger sein. Du kannst dich nicht rausreden. Selbst wenn du nicht zu denen gehörst, denen das natürliche Temperament gegeben ist, übersprudelnd zu sein und andere immer zu ermutigen. Ja, es gibt solche Leute. Vielleicht gehörst du immer zu denen, die immer eine Regenwolke am Himmel sehen, auch bei klarem Sonnenschein. Nun, Paulus sagt, ermutige einander. Ermutigt einander. Nun musst du dir die Frage stellen, wie kann ich den anderen aufbauen? Muss ich die Regenwolke erwähnen? Oder ist es vielleicht eher entmutigend, sie zu erwähnen? Kann ich etwas anderes sagen, als es gibt nur Regenwolken an einem sonnenklaren, blauen Himmel? Nun, wie soll Ermutigung aussehen? Gut, dass wir fragen. Nun, wenn du nicht weißt, wie du andere ermutigen kannst, dann hilft Paulus dir in den nächsten Versen. Nun, Paulus, er zeigt in den Versen ab Vers 12, wie Ermutigung vielfältig praktiziert werden kann. Nun, lasst uns Vers 12 und 13 zunächst einmal lesen. Paulus, er sagt dort, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die unter euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Nun, ab Vers 12 beginnt Paulus uns zu zeigen, wie du Ermutigung vielfältig praktizieren kannst. Und das allererste, was er sagt in Vers 12 und Vers 13 ist, ermutige durch Wertschätzung. Ermutige durch Wertschätzung. Nun, sicherlich hat Paulus hier primär die Ältesten vor Augen, aber achte darauf, er erwähnt sie nicht, sondern er spricht sehr allgemein. Er sagt, schätze diejenigen, die an dir arbeiten und dir vorstehen. Nun, das sind weit mehr Leute als nur die Ältesten. Und ich liebe es, wie die Menge es hier an dieser Stelle übersetzt. Die Menge sagt, wir bitten euch aber, liebe Brüder, denen Anerkennung zu zollen, ja, das heißt Wertschätzung entgegenbringen, Anerkennung zu zollen. Und dann sagt Menge, die bei euch die Arbeiten besorgen, also die an euch arbeiten, eure Vorsteher und eure Seelsorger im Herrn. Wie kommt Menge auf Seelsorger im Herrn? Nun, weil das letzte Wort, das als Zurechtweisen dort verwendet wird, die Schlachter gibt es als Zurechtweisen wieder, ist Nuteteo. Nun, der ein oder andere hat das auch gehört, das ist zurechtbringende Seelsorge. Ja, das ist das, was Seelsorger tun. Sie helfen jemandem wieder zurechtzukommen. Das heißt, Paulus sagt hier, bringe auch denen Wertschätzung und Anerkennung, die dich zurechtweisen, die dich zurechtbringen. Nun, warum muss Gott das ausdrücklich befehlen? Weil es uns schwerfällt, jemanden zu lieben, der uns den Spiegel einfach vor Augen hält. Wir neigen dazu, jeden als Feind anzusehen, der uns auf unsere blinden Flecken aufmerksam macht. Und deswegen ermahnt Gott durch Paulus hier und sagt, hey, schätze die, bring ihnen Wertschätzung und Anerkennung entgegen. Ermutige durch Wertschätzung. Ja, alle, die an dir arbeiten, die vorstehen und die euch zurechtbringen. Oder die Seelsorger, wie Menge es sagt. Nun, wenn du dir den Sonntag anschaust, dann betrifft es mehr oder weniger die ganze Gemeinde. Der Begrüßungsdienst arbeitet an dir. Hast du es heute Morgen schon bemerkt, als du reinkamst? Aber wahrscheinlich hat jemand dir Hallo gesagt. Diejenigen, die das Wochenblatt erstellt und gedruckt haben, die arbeiten an dir. Nun, wahrscheinlich hältst du eins in den Händen. Das Technikteam arbeitet an dir, dass wir uns gut hören, dass ich nicht so schreien muss, ja, dass der Livestream da ist, dass ihr was mitverfolgt, Audio- und Videotechnik. Die Musiker, die haben an uns gearbeitet heute Morgen. Der Aufbaudienst, der Reinigungsdienst hat schon an uns gearbeitet. Die Sonntagsschulmitarbeiter, die arbeiten jetzt an uns. Das Snackteam und die Küchenmitarbeiter, die haben schon Arbeit gemacht und verrichten nachher noch jede Menge Arbeit. Das sind die, die an uns arbeiten. Bringe Wertschätzung entgegen. Besonders Leiter brauchen Ermutigung. Nun, sie tragen die Verantwortung, die Gruppe zu leiten. Und es kann sehr beängstigend sein. Es ist nicht schlimm, ein beängstigter Leiter zu sein und es zuzugeben. Nun, Alex hat damit begonnen, mit Josua heute Morgen und hat Josua 1 vorgelesen. Josua ging es so. Nun, Gott muss Josua zumindest an 4 Stellen, die wir lesen, ihm sagen, ihn ermutigen und ihm sagen, Josua, sei stark und mutig, sei unerschrocken, ich bin mit dir. 3-mal im Buch Josua und einmal sogar noch zu Lebzeiten Moses. In 5. Mose 3, Vers 28 verwendet die Septuaginta sogar dasselbe Wort, Parakaleo. Und Gott sagt zu Mose, hey, gebiete dem Josua und stärke ihn und festige ihn. Ja, Parakaleo, festige ihn. Gib ihm Mut, denn er soll vor diesem Volk hinüberziehen. Nun, offensichtlich war Josua die Angst so ins Gesicht geschrieben, dass sogar das ganze Volk es merkt. Und ihr wisst, in Josua Kapitel 1, nachdem Gott 3-mal zu ihm gesagt hat, sei mutig und sei stark, sagt sogar das ganze Volk zu ihm, Josua, sei mutig und sei stark. Offensichtlich war es ihm deutlich anzusehen. Und sie merken seine Schwäche. Und sie sagen, Josua, sei mutig, wir sind mit dir. Sie gehen sogar so weit und sagen, wir töten jeden, der deine Leiterschaft untergräbt. Nun, es ist keine Schwäche, Schwachheit zuzugeben. Auch als Leiter nicht. Da, wo man Hilfe benötigt. Viel gefährlicher ist es, wenn ein Leiter verunsichert ist und seine Unsicherheit mit Stärke vortäuscht. Das macht jemanden hart. Das macht jemanden unbarmherzig. Das macht jemanden schroff. Ermutige durch Wertschätzung. Nun lass uns weitergehen, Vers 14. Und wir sehen hier, ermutige durch Differenzieren. Vers 14, Paulus, er sagt zu den Thessalonichern, wir ermahnen, dasselbe Wort, oder trösten, ermutigen euch, Brüder. Verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Was Paulus hier deutlich macht, ist, du musst differenzieren. Du brauchst Unterscheidungsvermögen. Paulus macht deutlich, du musst in der Lage sein, zu unterscheiden, ob dein Bruder verwarnt werden muss. Das Wort ist hier Ataktos, ja. Es wird häufig auch als Faulenzen übersetzt. Jemand, der einfach faul rumliegt, ja. Und die Schlachter sagt unordentlich. Und es passt sehr gut. Jemand, der nicht in der Ordnung lebt oder sich nicht unter der Ordnung des Herrn befindet. Und wenn jemand sich nicht in der Ordnung des Herrn befindet, dann kannst du zu ihm nicht sagen, boah, toll, gut gemacht, du läufst super. Nein, du musst ihn verwarnen. Aber selbst das, sagt Paulus, hier folgen vier Imperative. Der letzte Imperativ ist, muss in Langmut geschehen. Du musst unterscheiden können, ob jemand getröstet werden muss, ob dein Gegenüber vielleicht mehr Zuspruch und Trost braucht, weil er ängstlich ist, weil er entmutigt ist, weil er niedergeschlagen ist. Du musst unterscheiden können, ob der andere, ob du ihm helfen musst, weil er schwach ist, ob du ihm unter die Arme greifen sollst, weil er es selbst nicht mehr schafft. Und in allen Fällen, egal, du musst differenziert sein und es muss in Langmut geschehen, geduldig. Das heißt, dem anderen viel Gnade geben. Das heißt, geduldig mit ihm sein, auch wenn er das nächste Mal die Prüfung völlig vermasselt. Das ist, was Gott meint. Nämlich, er ist langsam zum Zorn, das Wort, Langmut. Ja, er wartet ab mit dem Gericht und bringt es nicht gleich sofort. Das heißt, du musst deinen Bruder so gut kennen, dass du fähig bist, nun, man könnte sagen, im Krankenhaus differenziert zu therapieren. Das heißt, was er braucht, das zu geben. Nicht jeder braucht eine Rüge. Und auch nicht jedes Herz braucht fröhliche Lieder. Wenn es niedergeschlagen ist, wenn es traurig ist, sagt Sprüche 25, dann braucht ein trauerndes Herz keine fröhlichen Lieder. Nun, ich hatte vor langer Zeit eine Missionsgeschichte gelesen, wo ein Missionar im Dschungel war. Und wie es früher üblich war, war eine der primären Aufgaben von einem Missionar, sich ein bisschen in Medizin auszukennen, um den Einheimischen ein wenig zu helfen, auch wenn er keinen blassen Schimmer von Medizin hatte. Und er hatte zwei Medikamente mit dabei. Und bei allen Beschwerden von der Brust aufwärts gab der Missionar Aspirin. Und bei allen Beschwerden vom Bauch abwärts gab er Abführmittel. Nun, das kann man machen. Also, aber es wäre doch vielleicht ein bisschen angebracht, differenziert zu sehen, okay, vielleicht braucht er ja nicht wirklich Abführmittel, was auch immer da ist, ja, oder eine Aspirin. Und genauso kannst du nicht pauschal mit deinem Bruder und deiner Schwester umgehen, sondern du musst so eine gute Beziehung haben, dass du differenzieren kannst, was er gerade notwendig hat, was er braucht, ob er mehr Ermutigung braucht und nicht jeder immer gleich eine Rüge, einen Tadel braucht. Ermutige durch Differenzieren. Nun, Vers 15, ermutige durch Gutes tun. Paulus sagt in Vers 15, seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Das ist ein so wichtiges Prinzip für alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Vergelte nicht Böses mit Bösem. Nun, wenn du das tust, dann beugst du Konflikten vor. Wenn du das tust, dann beendest du wahrscheinlich Konflikte. Wenn du dieses Prinzip umsetzt, dann hilfst du anderen, Konflikte zu beenden. In der Familie ist es wahrscheinlich das Tagewerk, das Einmaleins von jedem Tag, nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Und es braucht fast 18 Jahre, bis es gelernt werden will. Nun, vielleicht denkst du, okay, ich verstehe, ja, nicht vergelten, ich soll nicht vergelten, ja, mache ich nicht, das ist schon mal ein Fortschritt. Und dabei bleibe ich auch, aber wir sind dann weder Freund noch Feind, sondern wir sind einfach neutral zueinander. Nun, nein. Paulus, er sagt hier, alte Gewohnheiten müssen ausgetauscht werden mit neuen Gewohnheiten. Er sagt, nun, sondern trachtet allezeit nach dem Guten. Das heißt, du sollst dir stattdessen die Frage stellen, okay, was dient dem anderen? Was ist gut für den anderen? Nun, beim nächsten Mal, wenn du mit jemandem über irgendwelche Dinge redest und frage dich, ist das, was ich sage, ist es nützlich? Dient es dem Guten? Ist das, was ich tue, hilfreich oder vielleicht sogar schädlich? Ermutige durch Gutes tun. Vers 16, das ist ein ganz kurzer Vers. Ermutige durch Freude. Paulus sagt, freut euch alle Zeit. Weißt du was? Wenn du dich freust, ermutigst du andere. Hättest du vielleicht nie gedacht. Dem ist so. Wenn du dich freust, werden die anderen ermutigt. Wenn du dich nicht an den Umständen freust, sondern wenn du dich am Herrn freust. Nun, Paulus, er praktiziert genau das. Und wir können uns noch zurückerinnern an den Philipperbrief, den wir zu Beginn der Gemeindegründung gestartet haben. Und da waren so viele Umstände, die Paulus mehr Leid gebracht haben. Ja, da waren einige Prediger, die ihm sehr viele Steine in den Weg gelegt haben. Aus Selbstsucht haben sie gepredigt, mit der Absicht, Paulus noch mehr Leid zuzufügen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber offensichtlich war es so. Und Paulus sagt, hey, ich weiß davon und ich weiß, ihr Philipper, ihr wisst auch davon, ihr habt auch davon gehört. Aber wisst ihr was? Ich freue mich, dass trotzdem Christus gepredigt wird. Und diese Freude von Paulus, sie ist ansteckend. Deine Christusähnlichkeit, sie steckt andere an, sie ermutigt andere. Ermutige durch Freude. Vers 17. Ermutige durch Gebet. Vers 17 ist ein kurzer Vers. Bete ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass. Nun, hast du gewusst, wenn du für deine Geschwister betest, dann ermutigst du sie. Ich meine, allein schon nur deine Anwesenheit beim Gebetsabend ist eine unglaubliche Ermutigung für alle Anwesenden. Nur deine Anwesenheit. Ermutige mit Gebet. Das ist eine von vielen Möglichkeiten, deine Geschwister zu stärken, ihnen wirklich Wind in die Segel zu bringen. Allein schon, wenn du sagst, dass du für sie betest, aber auch wenn du sagst, was du für sie betest. Und Paulus, er tut es in fast jedem Brief. Selbst hier bei den Thessalonichern, zweimal sagt er, Kapitel 1, Vers 2, wir danken Gott für euch, jedes Mal, wenn wir für euch beten. Und dann sagt er, für euren Glauben, für eure Liebe, für eure Hoffnung, die sichtbar sind. In Kapitel 2, Vers 13 noch einmal. Hey Thessalonicher, wir danken Gott unablässig, dass ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt und es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es wirklich ist, als Wort Gottes. Ermutige durch Gebet. Erinnert ihr euch an Hudson Taylor? Auf dem Weg nach China in seine Kajüte geht er und er betet für Wind. Nun, wisst ihr, von wem er angespornt wurde? Er wurde ermutigt und angespornt durch die Gebete von Georg Müller. Georg Müller betete viel für ihn. Georg Müller war für Hudson Taylor ein Vorbild im Gebet. Und später waren es die Gebete von Georg Müller, die Hudson Taylor anspornten, die China-Inlandmission zu gründen. Ermutige durch Gebet. Vers 18. Ermutige durch Dankbarkeit. Paulus sagt in Vers 18, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Nun, deine Dankbarkeit ermutigt deine Geschwister. Nun, die Genügsamkeit an Dingen, aber auch Dankbarkeit für den anderen. Nun, merken deine Geschwister, dass du jemand bist, der dankbar ist. Georg Müller, er schrieb in seinen Tagebuchaufzeichnungen, dass seit dem Tag der Hochzeit konnte er seine Frau nie ansehen, ohne dass er immer wieder dankbare Freude über sie empfand. Und das hat ihr Eheglück geprägt. Er schreibt später in seinen Tagebuchaufzeichnungen, dass sie jeden Tag, nun bei der vielen Arbeit, also die ganzen Kinder mit sich brachten, Hunderte, später waren sogar Tausende, fanden sie jeden Tag wenigstens ein paar Minuten Zeit des Beisammenseins, in denen sie Hand in Hand beisammen saßen und miteinander austauschten, was ihre Seele bewegte. So schreibt er. Nun, diese Dankbarkeit für seine Frau ermutigt seine Frau. Nun, Georg Müller schreibt über seine Frau, sie war nicht nur ein treues Kind Gottes, sondern sie war die größte Unterstützung meines Lebens. Sie hatten beide dasselbe Lebensziel. Beide lebten für Gott. Ermutigung durch Dankbarkeit. Vers 19. Ermutige durch Anfeuern. Den Geist dämpft nicht. Ein kurzer Satz. Robert Thomas, er übersetzt diesen Satz wortwörtlich so und er sagt, hör auf, das Feuer des Geistes zu löschen oder zu ersticken. Also hör auf, das Feuer zu löschen. Das heißt, lass Menschen mit und in ihren Geistesgaben dienen. Unterbinde es nicht, wenn der Geist Gottes Gläubige befähigt, dann lass sie dienen. Drück nicht auf die Bremse, wenn der Geist eigentlich aufs Gaspedal drückt. Nun, du willst nicht jemand sein, du willst jemand sein, der müde ermutigt und nicht jemand, der die Mutigen ermüdet. Auf die Bremse drücken, wenn eigentlich der Geist Gas geben will. Nun, Paulus, er hat hier in den Versen 19 bis 22, die gehören zusammen. Und was Paulus sehr wahrscheinlich vor Augen hatte, war die Weissagung. Und das kommt im nächsten Vers, Vers 20. Die Weissagung verachtet nicht. Und ich habe es überschrieben mit ermutige durch Festhalten an Gottes Wort. Weissagung verachtet nicht. Nun, die Weissagung bedeutet Gottes inspiriertes, autoritatives, durch den Geist gegebenes Wort Gottes. Und die Gemeinde, auch die Gemeinde zu der Zeit, aber auch die von Thessalonich, sie steckte noch in den Kinderschuhen. Sie hatten kein vollständiges Neues Testament. Und in den ersten Gemeinden, da kam es vor, dass Sonntagmorgen während dem Gottesdienst, also quasi so wie jetzt hier, dass es Weissagung gab. Ja, dass jemand inspiriert vom Heiligen Geist prophezeite oder weissagte, ist dasselbe Wort. Ja, also durch den Geist Gottes inspirierte Belehrung für die Gemeinde. Aber diese spektakulären Geistesgaben, sie nahmen bereits mit der Zeit der Apostel ab. Und spätestens mit Offenbarung 22 endete die Gabe der Weissagung. Johannes, er schreibt ganz am Ende auf der letzten Seite der Bibel, fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand diesen Dingen etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Das ist eine ziemlich deutliche Warnung. Aber er sagt auch, wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten dieses Buches, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens. Nun, wie auch immer man es drehen und wenden mag, bezieht sich das auf die Offenbarung oder die ganze Bibel, sowohl als auch. Wo auch immer man die Offenbarung platziert, sie ist immer am Ende. Und es bezieht sich auf das Buch der Offenbarung und die ganze Schrift. Aber Weissagung wird im Neuen Testament, auch die inspirierten Bücher werden als Weissagung bezeichnet. Ja, Offenbarung 1, glückselig, der die Worte der Weissagung liest. Also die inspirierten Bücher werden auch als, Petrus sagt, als prophetisches Wort benannt. Das heißt in anderen Worten, wenn du Gottes Wort den Ehrenplatz gibst, dann ermutigst du deine Geschwister. Du ermutigst deine Geschwister, wenn du selbst an Gottes Wort festhältst. Nun, am letzten Freitag hatten wir als Bereichsleiter eine Rüstzeit, beziehungsweise es war ein halber Rüsttag oder ein Dreiviertel Rüsttag. wo wir ein bisschen zurückgeschaut haben, aufs letzte Jahr, aber auch nach vorne geblickt haben. Ja, was wollen wir in Angriff nehmen in diesem Jahr? Wo wollen wir Schwerpunkte legen? Diesmal waren auch die Ehepaare dabei. Und in der Runde, als wir einfach füreinander gebetet haben, da sagte einer der Bereichsleiter genau das. Er sagte, seine Kinder, sie lieben das Wort, sie lesen das Wort und sie studieren das Wort. Und wisst ihr, was das Ergebnis ist? Es fordert sie als Eltern heraus und spornt sie an. Unfassbar, oder? Und genau das ist, was es tut. Ermutige durch Festhalten an Gottes Wort. Deine Liebe zum Wort ermutigt die anderen. Dein Festhalten am Wort ermutigt die anderen. Nun, nicht ein Festhalten wie die Pharisäer, ja, wir kennen die auch. Sie liebten auch das Wort, aber sie liebten es nur, um theologische Duelle zu führen zwischen den Herodianern, den Sadduzäern, den Schriftgelehrten, den Pharisäern und dann kam Jesus auch noch ins Spiel und all das. Sie liebten das Wort, aber sie waren streitsüchtig. Es ging gar nicht darum, dass sie das Wort Gottes lesen und leben, sondern einfach nur darüber diskutieren und es austauschen. Und das hat dazu geführt, dass alle anderen nicht ermutigt wurden, sondern entmutigt wurden. Ja, sie waren blinde Blindenleiter. Sie haben das Volk frustriert. Nein, sondern liebe Gottes Wort, lies Gottes Wort und lebe Gottes Wort. Und das ermutigt deine Geschwister. Nun, Vers 21 und 22. Ermutige durch Prüfung der gesunden Lehre. Prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Nun, offensichtlich wurde die Weissagung in der Gemeinde von Thessalonich nicht sehr hoch angesehen. In Korinth war es ähnlich. Ja, wir wissen dort, dass Sprachenrede quasi das Wichtigste war. Alle wollten in Sprachen reden. Und warum Weissagung in Thessalonich nicht sehr hoch angesehen wurde, wissen wir nicht. Ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass es missbraucht wurde. Weil überall dort, wo Gott Weizen sät, ist Satan nicht weit weg entfernt, um Unkraut zu säen. Und es geschieht immer bei Prophetie, dass wenn wahre Propheten da sind, dass sich auf einmal Satan auch falsche Propheten einschleust, die etwas Falsches lehren. Und genau das geschah in Thessalonich. Im zweiten Brief, da sagt Paulus den Thessalonichern, sie sind verunsichert und erschüttert. Und er sagt, lasst euch nicht erschüttern und den Schrecken jagen. Und dann sagt er, durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Im Sinne von, als wäre die Entrückung schon gewesen und wir sind in der Trübsalzeit. Ja, nein, nein, nein. Offensichtlich ist das missbraucht worden. Und deswegen sagt Paulus an dieser Stelle in Vers 21, prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern vom Bösen in jeglicher Gestalt. Nun, die Thessalonicher, die kannten die Beröa. Ja, Beröa war die Nachbarstadt. Und Paulus, er fordert sie quasi auf und sagt, okay, hey, seid wie die Beröer. Ja, prüft alles anhand der Schrift. Geistliches Unterscheidungsvermögen ist die Fähigkeit, dass du göttliche Wahrheit von Irrtum und Halbwahrheit unterscheiden kannst. Aber sei auf der Hut, wie du auch damit umgehst. Ja. Du kannst eine prüfende Art haben, und in einer verurteilenden Haltung jedem ungefragt auf die Nase binden, was du gerade liest oder mit was du nicht übereinstimmst. Nun, vielleicht liest du ein Buch, vielleicht besuchst du eine Gemeinde, vielleicht hörst du eine Predigt und du merkst, dass gewisse Inhalte von deiner Sichtweise abweichen. Nun, ehe du jetzt alles verurteilst, stell dir die Frage, ist das, was gesagt wird, ist es böse, ist es schädlich, ist es gegen das Evangelium, ist es heimtückisch? Ist es gefährlich? Stell dir die Frage, stärkt es den anderen, wenn du ungefragt alles kritisierst und alles verurteilst? Paulus sagt, halte fest am Guten. Bei manchen ist es notwendig, eher Leere aufzudecken, zu enttarnen. Nun, wir haben gesehen, Paulus hat uns in diesen Versen aufgezeigt, wie wir vielfältig Geschwister ermutigen. Das heißt, dein ganzes Christsein ermutigt deine Geschwister. Ja, deine Hingabe, dein Wandel ermutigt deine Geschwister. Und vielleicht fragst du dich, wenn ich andere ermutige, wie werde ich ermutigt? Und das beantwortet Paulus in den nächsten beiden Versen. Um eine ermutigende Person zu sein, musst du eine ermutigte Person sein. Das heißt, damit du anderen Ermutigung weitergibst, musst du ermutigt sein. Und das ist Vers 23 und 24. Lass uns die Verse lesen, wo Paulus aufzeigt und sagt, finde Ermutigung in Christus. Er sagt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer Ganzes, der Geist, die Seele und der Leib, möge vollständig, untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Finde Ermutigung in Christus. Nun, genauer gesagt, sagt Paulus, finde Ermutigung in der Treue Christi. Treu ist der, der euch beruft, er wird es auch tun. Er bringt es ans Ende. Er bewahrt euer Ganzes vollständig, untadelig. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender des Glaubens. Er hat dich gerettet und er wird dich sicher in den Hafen der Ewigkeit hineinbringen. Er hat dir dafür den Parakletos gegeben, den Tröster, den Heiligen Geist, der Wind in das Segel deiner Heiligung hineinbläst, der dich bringen wird bis ans Ende. In unserem sündhaften Denken und Herzen mögen wir manchmal denken, okay, wenn ich den anderen ermutige, dann erwarte ich auch, von dem anderen ermutigt zu werden. Hast du dich auch ertappt, das zu denken? Vielleicht denkst du, wenn ich den anderen ermutige, dann habe ich das Recht, dass auch er mich ermutigt. Du brauchst nicht mit dem Kopf wackeln. Ich weiß, dass du das denkst, weil ich es auch denke. Nun, wie geschieht Ermutigung? Es gibt gegenseitige Ermutigung, aber du darfst sie nicht einfordern. Und es kann sein, dass die Ermutigung ausbleibt. Und wenn sie ausbleibt, was tust du dann? Und dann hörst du auf zu ermutigen, richtig? Nein. Im 2. Korinther 1, Vers 3, da sagt Paulus, da spricht er, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes. Ja, hier ist dasselbe Wort, Parakaleos, ja. Oder der Gott aller Ermutigung, ja, der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unseren Bedrängnissen. Warum? Damit wir die trösten, dasselbe Wort wieder, Parakaleo, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. 1, 2, 3, 4, 5. 5-mal kommt dasselbe Wort hier vor. Das heißt, wo suchst du Ermutigung? Du suchst Trost und Ermutigung bei Gott und kannst sie dann weitergeben. Der Gott aller Ermutigung ermutigt uns, damit wir andere ermutigen können. Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, er fand Trost und Ermutigung in der Treue Gottes. Nun, wer seine Biografie gelesen hat oder von ihm etwas gehört hat, der weiß, dass Georg Müller häufig großen Herausforderungen gegenüberstand. Nun, nicht selten, um nicht zu sagen fast immer, war das Geld knapp. Manchmal so sehr, dass es nichts zu essen gab für die Kinder. Und in seiner Biografie schreibt er, dass er sich in diesen Entmutigungen immer wieder an die Treue Gottes erinnerte. Und zwar an die Treue in seinem Wort, an die Treue an Beispielen und an die Treue in der Vergangenheit. Er führte Tagebuch und er las sich manchmal sein altes Tagebuch durch, nur um ermutigt zu werden und zu sehen, ja, hier waren wir knapp bei Kasse und Gott hat uns getragen, hier waren wir knapp bei Kasse und Gott hat uns versorgt. Und das diente ihm zur Ermutigung. Darin schöpfte er neuen Mut und neue Kraft. Nicht in sich selbst, sondern in der Treue Gottes. Und das ist, was Hebräer 12 sagt. Ja, der Vers steht auch auf dem Wochenblatt obendrauf. Lass uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und jetzt sagt der Schreiber, achtet auf ihn, auf Christus. Warum müssen wir auf ihn sehen? Warum sollen wir nicht auf unsere Geschwister sehen? Weil wir sonst müde werden und den Mut verlieren. Nun, wenn du nicht müde werden willst und den Mut verlieren willst, dann achte auf Christus. Wenn du von Gott ermutigt bist, kannst du Ermutigung weitergeben. Nun, neues Jahr hat begonnen. Ich weiß nicht, was deine Vorsätze sind. Und du brauchst es auch nicht in deine Vorsätze zu fassen, aber du kannst es dir trotzdem vornehmen. Beginne, andere zu ermutigen. Beginne, deine Geschwister zu ermutigen. Und du wirst feststellen, dass du selbst dadurch ermutigt wirst. Diese gegenseitige Ermutigung finden wir bei Paulus und den Thessalonichern. Paulus, er schreibt den Thessalonichern, um sie zu ermutigen. Und dann kommt Timotheus zurück und er sagt den Thessalonichern, hey, wir sind so ermutigt worden, weil Timotheus gute Nachricht von euch gebracht hat. Diese gegenseitige Ermutigung finden wir bei Hudson Taylor und bei Georg Müller. Großartiges Beispiel. Hudson Taylor wurde eines Tages von einem ihm bekannten Chinesen beraubt. Ja, sehr liebe sein ganzes Gepäck, seine Bibel, Geld, Kleider. Und er hätte den Rechtsweg nehmen können und bei dem Mandarin vorstellig werden können, doch er entschied sich, Yuxi, so hieß der Mann, diesem Mann einen offenen und ehrlichen Brief zu schreiben. Und Hudson Taylor schrieb, ich weiß genau, was du getan hast. Mein erster Gedanke war, dich dem Mandarin zu melden. Aber wenn wir Christus nachfolgen, müssen wir Böses mit Gutem vergelten. Deswegen werde ich dich nicht anzeigen. Dennoch bist du der eigentliche Verlierer. Ich vergebe dir von Herzen und bitte dich inständig, dem kommenden Zorn zu entfliehen. Das war seine Antwort. Nun, zurück in England, in der Heimat, irgendwie hat Georg Müller davon gehört, von dieser Begebenheit. Und Georg Müller, er war so ermutigt von Hudson Taylors Handeln, weil er Gottes Wort ernst nahm, weil er die Bergpredigt auf solch eine Art und Weise umsetzte, dass er ihm prompt einen Brief schreiben musste. Und er antwortete ihm in einem freundlichen Brief, er betete für ihn, er sagte, dass er für ihn betete und er legte diesem Brief auch noch 40 Pfund bei. Nun, der Brief kam an und Hudson wurde dermaßen ermutigt durch diesen Brief, weil es entsprach genau der Summe, die er durch den Diebstahl verloren hatte. So unfassbar. Wenn du ermutigst, wenn du beginnst, den anderen zu ermutigen, wirst du feststellen, dass Gott selbst dafür sorgt, dass du ermutigt wirst. In der Heiligung, in der Christusähnlichkeit. Nun, wir haben gesehen, dass wir Ermutigung richtig verstehen müssen. Ermutigung bedeutet, Wind in die Segel zu bringen und nicht den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es bedeutet, dass du so redest und handelst, dass deine Kinder, dein Ehepartner, deine Geschwister gestärkt werden. Den Kompass der Ermutigung immer auf Norden, auf die Nachfolge Jesu ausgerichtet. Wir haben gesehen, Paulus, er zeigt auf, wie vielfältig du Ermutigung praktizieren kannst, indem du Wertschätzung entgegenbringst, indem du differenzierst, indem du dir die Frage stellst, was dient dem anderen, indem du einfach freudig bist, indem du betest, dankbar bist, indem du den anderen anfeuerst und nicht ausbremst, indem du festhältst an Gottes Wort, indem du gesunde Lehre prüfst. Und wir haben gesehen, dass du selbst Ermutigung in Christus findest. Du kannst Ermutigung weitergeben, wenn du selbst ermutigt wurdest. Beginne andere zu ermutigen und du wirst feststellen, dass du selbst ermutigt wirst, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Amen. Lass uns aufstehen und wir wollen gemeinsam beten. Jesus Christus, wir danken dir so sehr für diese Verse die Paulus den Thessalonichern geschrieben hat, wo er sie auffordert, einander zu ermutigen, wo er deutlich macht, was es bedeutet und wie die Ermutigung vielfältig geschieht und wo wir selbst Ermutigung finden. Herr, wir danken dir für das Vorbild von Paulus, wie er selbst die Thessalonicher ermutigt. Aber Herr, wir danken dir insbesondere für dein Vorbild, Herr, dein Wesen, dass du ein Gott bist, der ermutigt, ein Gott, der tröstet, ein Gott, der langmütig ist, ein Gott, der Gnade mit uns hat, der uns festigt, der uns in die Nachfolge berufen hat und der dies zu Ende bringen wird und uns bis dahin mit dem Heiligen Geist immer Wind in die Segel unserer Heiligung bringen wird, bis wir am Ziel ankommen. Wir danken dir für diesen großen Trost, den wir haben, Tag für Tag. Wir beten dich an. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.